das ist ein bisschen schweigsam. Gut. Ich möchte heute die Präsentation von Marx mehr oder weniger abschließen. Aber zunächst möchte ich etwas sozusagen in einer anderen Sache sagen. Nämlich so eine allgemeine Mitteilung, die darin besteht, dass in Brüssel ein Projekt läuft im Oktober, das heißt Indisziplin. Und es geht darum, dass einige Leute eingeladen werden, meistens aus USA, oder die Leute wie Chantal Mouffe oder die Künstler wie Carsten Höller, ihre Tätigkeit im Palais de Beaux-Arts darzustellen in Form einer Installation, was auch immer, und ich wurde auch eingeladen, sowas zu tun. Und was ich vorgeschlagen ist ein Gespräch mit den Studenten, und zwar in der Form, dass nicht ich gefragt werde und reagiere, sondern ich frage und die Studenten reagieren. Ich werde also eine Figur darstellen, so eine Mischung zwischen Sokrates und Bärbel. Das wird auch gemacht wie eine Talkshow. Das heißt, die ausgewählten Studenten sitzen auf dem Podium und ich frage sie, und aus dem Publikum kommen Reaktionen. Das wird alles getragen von der Palais de Beaux-Arts und dem Brüssel im Fernsehen. Und insgesamt werden 7 Studenten eingeladen. Und zwar, wie wir gedacht haben, aus dieser Schule und vielleicht ein paar Leute aus Frankreich und ein paar aus Brüssel selbst. Und es würde mich freuen, wenn jemand von Ihnen eine Lust hat, entweder als Gesprächspartner am Podium oder im Publikum dabei zu sein. Wobei alles mehr oder weniger wie bei solchen Talkshows generell zunächst einmal abgesprochen werden muss. Das heißt, die bestimmten Rollen und Positionen, die da vertreten werden, in Bezug worauf sie vertreten werden und so weiter, das muss wirklich als eine Rolle gespielt werden und das muss professionell gemacht werden. Das ist eine Performance und kein authentisches Gespräch. Das muss vorbereitet werden. Es muss Casting gemacht werden und vieles anderes mehr. Diese Casting muss auch nach Brüssel geschickt werden. Also das wird wirklich professionell gemacht. Entsprechend der Fernsehgesetze sozusagen. Also es gibt die Möglichkeit, in dieser Form mit mir nach Brüssel zu fahren. Gleichzeitig läuft dann die Ausstellung Die Geschichte der modernen Kunst, die Geschichte der Moderne, organisiert von Thierry de Duf. Und das wird vielleicht zum Teil auch das Thema sein des Gesprächs, also wird auch darauf beziehen. Jetzt ist es halt so, dass das Ganze im Oktober, wahrscheinlich Mitte Oktober stattfinden soll. September gibt es im Unterschied zu Frankreich hier keine Veranstaltung, es ist noch kein Beginn des Semesters. Und so muss mehr oder weniger im Laufe von Juni, Juli entschieden werden, wer Lust hat und sozusagen wer mitfahren würde, wer möchte und wer könnte. Und es würde, wie gesagt, mich freuen, wenn jemand von Ihnen sich bereit, oder Sie alle, wie auch immer, sich bereit erklären, daran Zeit zu nehmen. Die Logistik des Ganzen wird von Barbara Kuhn geleitet. Und so bitte ich Sie, falls Sie Interesse haben, sich bei ihr zu melden. Ohne dass sehr weit zu verschieben. Denn wie gesagt, irgendwie muss in diesem Semester, und ich bleibe hier bis zum 15., bis zum 14. oder 15. In der Reichweite, dann muss ich hier woanders hinfahren. Das muss irgendwie entschieden werden und es muss auch diese Castingsergebnisse auch nach Brüssel geschickt werden. Alles ist sozusagen auf der einen Seite völlig locker, auf der anderen Seite braucht eine gewisse Vorbereitung, eine gewisse Logistik und Infrastruktur. Und alles muss sozusagen eine gewisse Rückkehr zum ursprünglichen sokratischen Position des totalen Unwissens in Bezug auf die Studenten darstellen. Also womit sozusagen die Idee des Unterrichts überhaupt konterkarieren, weil eben die Geschichte der Philosophie beginnt damit, dass Kratos sagt, dass er nichts zu lehren hat, dass er überhaupt zu keinem Unterricht fähig ist, weil er nichts weiß. Er weiß weniger als seine Studenten, deswegen fragt er sie ja eigentlich. Und auf der anderen Seite muss auch Talkshow als die führende intellektuelle Medien unserer Zeit reflektiert werden, weil die meisten Menschen beziehen ihr Wissen ganz bestimmt aus dem Fernsehen und aus der Talkshow. Das ist die Idee. Ich wiederhole diesen Aufruf noch morgen, ja, für diejenigen, die es nicht gehört haben. Also bitte ich Sie, sich bei Barbara Kuhn zu melden.
Am besten als unmittelbar nach der Stunde.
Oder sagen wir, also nicht sozusagen nicht so lange aufschieben, auf jeden Fall. Und weil sie muss das diese Logistik auch absprechen, ja, mit den Leuten in Brüssel. Der zweite bitte. Wir müssen heute festlegen, es gab zwei oder drei Vorschläge, ein Referat zu halten. Ich bitte diejenigen, die ein Referat halten wollen im Rahmen dieses Seminars, für die zweite Stunde zu bleiben und dann legen wir die Termine fest. Das Mediumseminar ist ganz gut in diesem Sinne festgelegt. An jedem Tag finden meistens sogar zwei Referate statt. Ich erwarte nicht, dass in diesem Seminar das Gleiche passiert, aber trotzdem werde ich mich freuen, wenn Sie auch zahlreich sich melden würden. Nun möchte ich jetzt damit beginnen, dass ich Ihnen eben diese Figur der Entstehung des Mehrwertes bei bei Marx präsentiere und zugleich versuche zu klären, inwieweit diese Figur der Produktion des Medienwerts, inwieweit diese Figur entscheidend ist für die Problematik des Fetischismus, vor allem des wahren Fetischismus, wie diese Problematik bei Freud Marx zum ersten Mal da auftaucht. Und ich habe schon letztes Mal darauf hingewiesen, wo das Problem der marxistischen Auffassung liegt, nämlich darin, dass man sich die Frage stellt, wo entsteht der Wert eigentlich, wo entsteht der Neuwert und warum das Kapital vermehrt sich. Warum überhaupt kann man Geld machen, ja, im Wesentlichen im kapitalistischen System und auf jeden Fall nicht durch die Zirkulation der Güter, das heißt nicht durch den Markt. Man kann sicherlich individuell am Markt schon Geld machen, ja, das wissen wir, durch die Spekulation. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen bedeutet diese Spekulation nur, dass jemand das Geld bekommen hat, der ein anderer verloren hat. Das heißt, der Markt in diesem Sinne, weil der Markt idealiter, ich sage jetzt idealiter, ja, wie der Markt in seiner Abgeschlossenheit, das habe ich ausgeführt, letztes Mal von Marx gedacht wird, der Markt idealiter, das heißt, als Kreislauf der Dinge, Kreislauf der Gelder, Kreislauf der Waren, dieser Markt kann keinen Wert produzieren, er kann nur diesen Wert unterschiedlich verteilen. In diesem Sinne ist der Markt ein Verteilungsmechanismus und beim Spiel auf dem Markt bekommt jemand mehr und ein anderer weniger, aber die Frage bleibt, warum, und das ist ja offensichtlich, dass das Gesamtkapital sich vermehrt, wie das eigentlich passieren kann, wenn wir mit einem totalen Kreislauf zu tun haben auf der einen Seite und nur die Verteilungsmechanismen infolgedessen auf der anderen Seite. Und die Antwort von Marx ist, habe ich schon angedeutet, ist, dass der Mehrwert, also der Wachstum des Kapitals, wird produziert und wird bedingt durch die Arbeit. Nun sagt Marx, was heißt Arbeit? Zunächst einmal, Arbeit ist eine Veränderung der Natur, ist ein Transformationsprozess. Und als ein solcher Transformationsprozess ist dieser Prozess, sagt er, mehr oder weniger systemunabhängig. Das heißt, in welchem System man auch lebt und was man was für eine Ökonomie da herrscht, man muss irgendwie arbeiten. Das heißt, man muss irgendwie die Natur transformieren und man muss sich selbst transformieren, sich selbst ernähren und weiterbringen sozusagen in seinem Leben. Und das heißt, die Arbeit hat eine gewisse systemunabhängige Ökonomie, unabhängige Dimension. Und dann tauchen bei Marx einige Überlegungen auf die ich nicht weiter eingehen will, die ich nur andeuten will, nämlich da fällt die Formulierung, und das ist sozusagen, kommt aus seiner früheren Arbeiten über der Arbeitsprozess in der Moderne oder in früher Moderne, wo er sagt, das Entscheidende sind Produktionsmittel, das heißt, Entscheidende für die Arbeit sind die Mittel, die Arbeitsmittel. Und er versteht die Arbeitsmittel, und das ist eine berühmte Formulierung, die dann weiter und weiter gesponnen wird, als eine Erweiterung des menschlichen Körpers. Er sagt, dass der Mensch transformiert nicht nur die Wirklichkeit, sondern er transformiert sich selbst vor allem, weil seine Organe sich dadurch transformieren, dass sie eine Verlängerung oder eine Modifizierung bekommen durch die Arbeitsmittel, die er benutzt. Das heißt, es ändert sich nicht nur die Natur im Ganzen als Effekt ihre Bearbeitung durch die menschliche Arbeit, sondern der Mensch entwickelt sich anthropologisch und wird anders. Das ist die Idee, die von Engels auch weiterentwickelt wurde und die im 20. Jahrhundert eine große Bedeutung in verschiedenen Varianten bekommen hat. Ich denke, dass generell zum Beispiel die Abhängigkeit von Heidegger, seine Abhängigkeit von Marx, die er selber immer wieder betont, merkwürdigerweise nicht untersucht worden war, aus politischen Gründen und wie auch immer. Es wurde immer diese traditionelle Linie thematisiert, also Nietzsche, Heidegger, Nationalsozialismus und so weiter. Wobei man versucht, zu welchem Grad Nationalsozialismus auch ein Sozialismus war und zu welchem Grad die Autoren wie Ernst Jünger und Heidegger auf der marxistischen Welle schwimmen. Und wenn man zum Beispiel diese Grundunterscheidung von Heidegger vor Augen führt, und das ist die Grundunterscheidung, mit der seine ganze Arbeit beginnt, ja? Das ist die Grundunterscheidung zwischen Ding als vorgestelltes Ding und Ding als Arbeitsmittel, also zu Hand gehende Dinge. Und zwar die Dinge, die uns zu Hand sind, die Arbeitsmittel sind, die wir benutzen, ohne sie vorzustellen oder sie explizit zu thematisieren, das ist das Sein. Das ist das Sein des Menschen, besteht darin, dass er Arbeitsmittel benutzt und wird durch die Benutzung dieser Arbeitsmittel und durch die Technik bestimmt in seinem Dasein, und das ist eigentlich das Sein des menschlichen Daseins, seine Technik, das, was er benutzt. Im Unterschied zu dem, was die Philosophen thematisieren, nämlich die vorhandene, nicht zuhandene und sozusagen vom Sein zugestellte, sondern vorhandene, vorgestellte Dinge, die ja eben nicht diejenigen sind, die unser Sein unmittelbar bestimmen. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Paraphrase der Figur, die hier Marx entwickelt, nämlich dass wir zweierlei Dinge sozusagen umgehen können, entweder sie transformieren durch die Mittel, aber auf der anderen Seite die Mittel selbst und unser Körper selbst ist für uns so ein Ding. Und dass wir sozusagen anthropologisch dadurch definiert werden. Die Idee taucht wieder auf bei McLuhan so massiv, ja später und so weiter. Also das ist sozusagen ein wichtiger Impuls, aber geht ein bisschen in eine andere Richtung als die für mich jetzt wichtig ist. Was für mich wichtig ist, ist wirklich diese Frage, woran steht der Mehrwert? Und Marx beginnt diese Diskussion damit, dass er sagt, dass er fragt sich, was kauft eigentlich der Kapitalist, wenn er die Arbeit kauft? Was bedeutet es überhaupt, die Arbeit zu verkaufen? Was wird dabei gekauft? Und er sagt, dass das, was der Arbeiter eigentlich verkauft, das ist sein Tag oder sein Monat. Er bekommt einen Tageslohn oder Monatslohn oder Jahreslohn. Das heißt, er bekommt so viel Geld für eine gewisse Zeit seiner Existenz. Sagen wir Tag, ein Tag. Ja? Ein Tag muss der Mensch, man verkauft einen Tag und bekommt für diesen Tag einen Tageslohn. So fragt man sich, wie kann man den Tag eines Menschen, also die Zeit seines Lebens, bemessen? Und da sagt Marx, das ist eigentlich sehr einfach und so wird es auch bemessen, nämlich wie viel Geld man braucht, um in einer bestimmten Zivilisation und bestimmten sozialen, kulturellen Bedingungen zu überleben. Ja, das heißt, der Wert eines Tages in einem zivilisatorischen Zusammenhang ist der Wert des Überlebens unter diesen Bedingungen. So damit und sozusagen diese Bedingungen diktieren ja eigentlich, was die Arbeitskraft als Arbeitskraft kostet. Das heißt zum Beispiel, ein Professor bekommt mehr Geld als ein Schuster oder weniger inzwischen, ich weiß nicht, inzwischen glaube ich weniger, weil die Frage sich stellt, wie viel braucht er, um unter bestimmten Voraussetzungen zu überleben. Er braucht eine Wohnung, er braucht Reisen, er braucht Bücher, er braucht das, er braucht jenes, also um das sozusagen zustande zu bringen, was von ihm erwartet wird, muss er auf einem gewissen Ebene, ja, einem gewissen Niveau überleben können. Und dieses Niveau wird ihm bezahlt. Das heißt, was ihm bezahlt wird, ist schlicht und allein die Zeit seines Überlebens. Nachdem diese Zeit seines Überlebens ihm bezahlt wurde, das heißt, nachdem ein Arbeiter einen Vertrag abgeschlossen hat, bei dem er für sein Leben, Lebensunterhalt, so viel Geld bekommen hat, übergeht diese Zeit als Eigentum zum Kapitalisten. Das heißt, der Kapitalist verfügt jetzt über diese Zeit und bekommt auch das Recht, diese Zeit zu gestalten. Das heißt, er konsumiert diese Zeit oder er konsumiert die Arbeit. Was tut das Kapital? Das Kapital konsumiert die Arbeit, konsumiert die Arbeitszeit. Konsumiert, das heißt, was heißt gestaltet, gebraucht und verbraucht. Nun gut, was tut er mit dieser Arbeit? Er setzt diese Arbeit ein, indem man, also indem der Arbeiter eine bestimmte Arbeit leistet. Und diese Arbeit geht in das Produkt, das dieser Arbeiter produziert hat, unter der Benutzung der Produktionsmittel, die ihm zur Verfügung gestellt worden waren vom Kapitalisten, unter der Benutzung der Rohmaterialien, die auch zur Verfügung gestellt wurden vom Kapitalisten, in der Art und Weise, wie der Kapitalist ihm diktiert hat, die Verteilung und Organisation seiner Zeit. Also ihm wurde dann gesagt, ihm wird gesagt, was er zu tun hat, und er tut das ja auch. Gut. Im Endeffekt produziert man ein gewisses Produkt, dieses Produkt wird verkauft. Das heißt, wenn wir allerdings die Summe aller dieser Materialien nehmen, plus Arbeitszeit, die gekauft wurde, plus alle diese Mittel und so weiter, es bleibt noch was übrig, das ist der Mehrwert. Die Frage also, wie ist dieser Mehrwert entstanden? Warum ist der Profit überhaupt möglich? Profit ist möglich, weil das Kapital oder der Kapitalist organisiert die Zeit des Arbeiters so, und das ist der Sinn sozusagen des kapitalistischen Systems, dass investierte Arbeit in das Produkt mehr kostet als Lebensunterhalt dieses Arbeiters in der entsprechenden Zeit. Das heißt, der Arbeiter bekommt sozusagen das Entgelt für seine Arbeit auf dem Grund einer anderen Berechnung als derjenige, nach der er diese Arbeit investiert. Also das ist das Prinzip. Und zwar, man kann die Arbeit zweierlei verstehen. Man kann die Arbeit verstehen als eine abstrakte Arbeit, sagt Marx. Das heißt, so und so viel Zeit, Lebenszeit, die man für diese Arbeit freigestellt hat, im Sinne verkauft hat. Und man kann die Arbeit verstehen als Entstehung, als Investition in die Entstehung eines Tauschwertes. In einem Falle ist das Gebrauchswert der Arbeit, in einem anderen Falle ist es Tauschwert der Arbeit. Gebrauchswert der Arbeit ist das, was der Kapitalist an der Zeit gebraucht. Tauschwert, was er dann austauscht aus der investierten Arbeit. Und da gibt es ja diese Differenz, und diese Interdifferenz ist der Mehrwert. Das heißt, das Prinzip der Entstehung des Mehrwerts ist sozusagen prinzipieller Inkommensurabilität, oder prinzipielle Differenz in der Berechnung oder der Bestimmung dessen, was eigentlich Arbeit ist. Man verkauft Zeit, produziert aber Dinge. Ja, was ist Arbeit? Ist die Arbeit die Zeit der menschlichen Existenz oder ist die Zeit die akkumulierte Arbeit in den Dingen? Das sind zwei unterschiedliche Vorstellungen dessen, was die Arbeit ist. Die ja aber, und dieser Unterschied führt eben zu Wertdifferenz. Arbeit verstanden als die Zeit der eigenen Existenz, die, in der diese Arbeit geleistet wird, wird bemessen in ihrem Preis nach dem Lebensunterhalt und der Fähigkeit des Überlebens. Die Arbeit, die akkumuliert wird in den produzierten Dingen, wird nach einem absolut anderen Prinzip berechnet. Und die kapitalistische Ökonomie kann überhaupt nur dann funktionieren, wenn die akkumulierte Arbeit in den Dingen mehr bringt als der Lebensunterhalt. Wenn es anders ist, bricht das kapitalistische System zusammen. Ja? Das heißt, wenn sozusagen ich zwei Kriterien, und zwar zwei differierende Kriterien habe, und zwar differierende Formeln habe, zur Berechnung des Werts der Arbeit, dann muss eine Formel immer mehr hergeben als die andere. Und stellen wir uns aber vor, sagt Marx, dass die, ja, und übrigens er zeigt, das ist aber ein allgemeines Wissen, war damals, es ist nicht seine Entdeckung, sondern er benutzt die Materialien damals, dass in England dieser Zeit, also 60er, 70er Jahre, als der Text geschrieben worden ist, die Berechnung ging so, dass für den Unterhalt, Lebensunterhalt der Arbeiter eine Hälfte dessen bezahlt wurde, was sie produziert haben. Das heißt, wenn man summiert, was ein Arbeiter in England in dieser Zeit produziert hat, und der Arbeiter hat insgesamt 11 bis 13 Jahre, 11 bis 13 Stunden pro Tag gearbeitet, dann und wie viel ihm bezahlt wurde für den Tag, dann kann man leicht berechnen, und das war sozusagen auch das Prinzip, dass er die Hälfte bekommen hat. Nun, alle Versuche, zunächst einmal alle Versuche, diese Relation zu ändern, scheiterten an den Widerstand der Kapitalisten. Und das beschreibt ja Marx sehr genau. Dieser historische Teil ist nicht so interessant. Dass jeder Versuch, entweder mehr Geld zu bekommen seitens der Arbeiterklasse oder den Tag zu verringern, zu nichts geführt hat, lange Zeit, und wurde einfach unterdrückt mit Gewalt. Dann aber hat die Arbeiterklasse Fortschritte gemacht und es führte dazu, dass diese Relation sich geändert hat. Und in Effekt, die Kapitalisten haben angefangen, weniger Mehrwert zu bekommen, als es für die Wirtschaft aus ihrer Perspektive gut war. Was ist passiert? Es passiert Folgendes. Auf der einen Seite hat man angefangen, massiv in Indien zu investieren, wo die Lebensunterhaltungskosten niedriger waren. Und man hat massiv angefangen, Maschinen einzuführen, was man früher nicht gemacht hat. Das heißt, lange, lange Zeit hat sich der englische Kapitalismus geweigert, überhaupt die Maschine zu benutzen und massiv einzusetzen, weil die Anfangskosten zu groß waren, um die Maschine überhaupt zu produzieren, instand zu setzen. An dem Augenblick, an dem aber die Verringerung des Arbeitstages begonnen hat, und zwar gesetzlich durchgesetzt von der Arbeitsvereinigung, wurde massiv in die Industrie investiert und Maschinenproduktion, und im Laufe der ungefähr drei, vier Jahre wurden praktisch auf allen Fabriken massiv die Maschinen eingeführt. Also, was passiert, ist auf der einen Seite ein Druck, um Lebenskosten zu senken. Auf der anderen aber Seite, das, was Marx sagt, die richtige, also das ist keine sozusagen, das ist eine vorläufige Strategie, sagt er. Die richtige Strategie ist die Emanzipation der Arbeit vom Menschen. Das heißt, was Kapitalismus im Grunde anstrebt, ist, dass die Maschine den Menschen total ersetzt. Da können auch die Kosten gut berechnet werden, der Instandhaltung der Maschine. Im Grunde die Berechnung ist absolut die gleiche wie in Bezug auf den Menschen. Und unter diesen Umständen kann man sozusagen die Arbeit von Menschen emanzipieren und kann auch das Kapital von Menschen emanzipieren. Das geht aber auf der anderen Seite nicht, weil man fragt sich immer, was es mehr kostet, die Maschine auszubeuten und den Menschen auszubeuten. Und wenn es weniger kostet, den Menschen auszubeuten, dann investiert man in die Ausbeutung des Menschen. Und nur, wenn es anders nicht geht, investiert man in die Ausbeutung der Maschine. Das heißt, was nach Meinung von Marx die Technik vorantreibt, ist allein der Klassenkampf. Das heißt, idealiter hätte der Kapitalismus von sich aus überhaupt keine Technik entwickelt, obwohl die Möglichkeiten da sind. Die Technik wird erst dann entwickelt, wenn das Kapital unter sozialen gesellschaftlichen Druck gesetzt wird, im Klassenkampf und im Klassenkrieg zwischen den Klassen, wo die Technik als ein Mittel, als eine Waffe dient, diese Mehrwertverhältnisse wiederherzustellen und das, was man auf der einen Seite verloren hat, auf der anderen Seite zu kompensieren. Das heißt, die Technikproduktion ist nicht bloß der Effekt, also die Technikentwicklung ist nicht bloß der Effekt eines Selbstlaufs der kapitalistischen Produktion, sondern der erste erschwerten Bedingungen in der allgemeinen Relation, die ja Mehrwert produziert, das heißt die Relation zwischen Lebenskosten und akkumulierter Arbeit. Das Gleiche gilt auch für die Sklaverei zum Beispiel und Situation in der Dritten Welt. Marx zeigt nämlich, dass die Befreiung der Sklaven in Amerika erst dann stattgefunden hat, wenn die amerikanische Regierung und amerikanische Wirtschaft insgesamt ein starkes Interesse bekommen haben, diese Produktion der Stoffe aus dem Süden zu vergrößern und zu exportieren. Massiv. Das heißt, der Grund für die Befreiung der Sklaven in Amerika sieht Marx in der mangelhaften Ausbeutung der Sklaven unter den traditionellen Bedingungen der Sklaverei. Das heißt, die Sklaverei war zu nachlässig, zu archaisch, zu patriarchalisch. Die Sklaven haben es zu gut gehabt, im Grunde in sehr unbewegliche Strukturen eingebunden, nicht richtig ausgebeutet und hatten so eine traditionelle familiäre Existenz nach wie vor im amerikanischen Süden. Diese Existenz musste gesprengt werden, damit die Leute richtig ausgebeutet werden könnten. Das heißt, damit sie frei werden, damit sie keine Chance hätten, einer Unterstützung im Rahmen des archaischen Systems, damaliges archaischen System, familiären Systems zu bekommen und wirklich gezwungen werden, ihre Arbeit unter den harten Bedingungen systematisch zu verkaufen. Erst nachdem die Sklaverei abgeschafft worden war, war die Zahl der Arbeitsstunden in der stoffeproduzierenden Industrie angestiegen, Lebensbedingungen waren massiv verschlechtert, Ausbeutung gestiegen und im Endeffekt auch die Produktion besser geworden. Das heißt, die Befreiung für Marx ist immer die Befreiung für eine größere Ausbeutung. Und da der Kapitalismus die größte Ausbeutung erlaubt, fördert der Kapitalismus auch die meiste Befreiung. Und das bezieht sich auch auf die dritte Welt. Das heißt, die, sozusagen die Befreiung der Inder von der feudalen Herrschaft wurde gleichzeitig verbunden mit ihrer Ausbeutung in der englischen Fabriken, die zur gleichen Zeit in Indien aufgebaut worden war. In diesem Sinne betont Marx immer wieder, dass seine Theorie keine sozialistische ist. Weil, wie gesagt, er hält eine sozialistische Produktionsweise für archaisch, nicht effektiv und historisch unmöglich. Er geht davon aus, dass nur das kapitalistische System imstande ist, den Menschen radikal auszubeuten und dadurch einen absoluten Vorrang bekommt in Bezug auf alle anderen gesellschaftlichen Systeme. Und es ist interessant, dass wir vergleichbare Prozesse, die er beschreibt, im heute erleben. Ja, das ist nicht interessant. Weil was ist passiert? Im Rahmen der 68er-Bewegung, 68er-Revolution, musste der westliche Kapitalismus große Zugeständnisse machen und hat den sozialen Frieden dadurch erkauft, dass die Menschen viel mehr bekommen haben in Europa, in Amerika, als ihnen eigentlich zugestanden. Und so die Frage war, wie sozusagen, was passiert dann? Und dann ist es Folgendes passiert, dann ist ja passiert die Befreiung der kolonialen Länder aus der imperialistischen Abhängigkeit, was sozusagen die Massen der Bevölkerung der dritten Welt freigegeben hat für die kapitalistische Ausbeutung auf der einen Seite, was jetzt als Globalisierung bekannt geworden ist, und auf der anderen Seite ein rasanter Fortschritt in Sachen Technik, Informationstechnik und so weiter, was wiederum der Arbeiter im Westen unter zweifachen Druck gesetzt hat. Auf der einen Seite der Druck der dritten Welt, auf der anderen Seite der Druck der neuen Technik. Und siehe da, in der Tat, wenn man so sieht, die Zahlen dann letzter 15 Jahren nach dem Anstieg in den 60er, 70er Jahre unter dem Effekt der 68er-Bewegung, Reallöhne haben entweder stagniert oder gefallen im Westen, und zwar überall, Amerika, Deutschland generell, wobei die Profiten bekanntlich rasant gestiegen sind. Das heißt, diese Relation ist ja wirklich, man kann ja sagen, dass diese Relation tatsächlich gut getroffen worden war von Marx, wobei er ständig betont, dass der Mehrwert nicht mit dem Profit verwechselt werden soll. Das heißt, der Profit bekommt den Einzelnen, einzelne Gesellschaft, einzelne Kapitalist oder einzelne Unternehmen, als Effekt des Marktes, das heißt als Effekt der Verteilung des allgemeinen Mehrwerts. Das heißt, der Mehrwert ist das, was das System insgesamt produziert hat, durch die allgemeine Differenz zwischen einem durchschnittlichen Wert der akkumulierten Arbeit in den Dingen mit dem Produkt auf der einen Seite und durchschnittlichen Gesamtwert der Verlängerung der menschlichen Existenz um einen Tag unter den Bedingungen einer bestimmten Kultur, einer gesellschaftlichen Ordnung. Wenn man das summiert, dann bekommt man sozusagen die Masse des zusätzlichen Kapitals. Und diese Masse des zusätzlichen Kapitals wird dann verteilt, und zwar ungerecht verteilt sozusagen, kann man sagen, oder nach bestimmten Regeln verteilt des Marktfunktionierens. Und daraus entsteht der Profit für den Einzelnen, wobei auch die Verluste kommen können, falls man sich nicht fähig genug erweist, sein Teil dieses Mehrwerts anzueignen. Wir haben also ein ziemlich allgemeines Modell und Marx besteht ja darauf, dass dieses Modell zu seiner Voraussetzung hat, die Verankerung des kapitalistischen Systems als spezifische Verteilung der Produktionsmittel in der allgemeinen Geschichte der Benutzung der Produktionsmittel, die ja, wie er meint, praktisch und theoretisch in Ägypten angefangen hat. Und er behauptet auch, dass seit Platon das ägyptische ökonomische Modell für das europäische Denken prägend gewesen ist bis heute. Das heißt, hat angefangen mit der Idee, es gab keine Sklaverei in Ägypten. Ja. Das ist ein wichtiger Moment. Dass das ganze Land ohne Produktionsmittel einer Klasse gehören und die arbeitet einer anderen. Wobei, wie die Verteilung des erarbeiteten Produkts stattfindet, variiert von einer Form zur anderen Form. Das heißt, entweder wird bestimmt ein Prozent abgenommen, dafür, dass man zum Beispiel ein Bauer auf einem bestimmten Land arbeiten darf, der dieses Land bestellt, muss er 2 Tage zum Beispiel für den Landbesitzer arbeiten, ja? Und 4 Tage für sich selbst oder 3 Tage für sich selbst und 3 Tage oder 2 Tage für den Besitzer und 1 Tag für die Kirche und so weiter. Also das geht es unterschiedlich vom Land zum Land, vom System zu System. Das heißt, welche Form wir auch nehmen und mit welchen Mitteln diese Relation durchgesetzt wird, die Relation funktioniert immer so, dass man auf der einen Seite die Bevölkerung hat, auf der anderen Seite die herrschende Klasse. Die unterscheidet sich dadurch, dass die Bevölkerung kein Mittel hat, kein Eigentum hat auf die Produktionsmittel, das heißt, nicht fähig ist, von sich aus ein Produkt überhaupt zu produzieren. Darum geht es. Ja? Dass wenn ich zum Beispiel eine Arbeitskraft habe, das heißt, fähig bin zu arbeiten, ich kann es nicht tun, weil ich keine Verlängerung sozusagen meines Körpers habe. Ja? Deswegen sagt er, dass das ganze System der Ausbeutung des Menschen beginnt mit dieser anthropologischen Wende. An dem Moment, an dem ich nicht mehr, mein Körper mir nicht mehr genügt, um zu arbeiten, an dem ich also eine Verlängerung und Erweiterung meines Körpers brauche, stellt sich die Frage, wer über diese Erweiterung verfügt. Und dann verfüge ich nicht ich hier über diese Erweiterung, sondern andere. Das heißt, damit ich überhaupt anfangen kann zu arbeiten, muss ich Mittel benutzen, die wir nicht zur Verfügung stellen. Sozusagen diese Entfremdung der Produktionsmittel vom eigenen Körper führt zur anthropologischen Wende, die den Menschen in die Maschine selbst sozusagen verwandelt. Ich bin sozusagen auf diese Prothesen angewiesen. Ich kann mit meinem Körper nichts anfangen. Und da ich mit meinem Körper nichts anfangen kann, gerate in die Abhängigkeit zur Maschine, im weitesten Sinne des Wortes, zu Produktionsmitteln. Ich werde dadurch selber zu Produktionsmitteln oder zu Maschinen und werde in Anspruch genommen von demjenigen, der generell auf eine oder andere Weise die Produktionsmittel besitzt. Das heißt, die Frage nach dem Verhältnis zur Arbeit ist die Frage nach der Arbeitsfähigkeit. Der Mensch ist unter den Bedingungen der Zivilisation nicht arbeitsfähig. Und das bedeutet, dass er für seine Arbeitsfähigkeit, um diese Arbeitsfähigkeit zu erlangen, seine Arbeit zunächst einmal verkaufen muss. Und das führt auch dazu, dass er eine Zeit, die er verkauft hat, tatsächlich dazu verwendet, um sich selbst zu ernähren, seine Familie zu ernähren, überhaupt sozusagen die soziale Textur, in die er eingeschrieben ist, weiter existieren zu lassen. Und dieser Prozent, wie Marx beschreibt, von einer Epoche zur anderen Epoche, so schwankt zwischen 50-60%. Und die Zeit, die man investiert, und ungefähr 40-50% dessen, was man produziert, geht dem Besitzer der Produktionsmittel, die ihm erlauben, überhaupt zu arbeiten. Sei es ein Land im klassischen agrarischen System, Agrarsystem, sei es die Produktionsmittel unter den Bedingungen des entwickelten Kapitalismus, also dieses ganze System der Maschinen und Funktionsnetze und so weiter und so fort. Und dann ist ein System dann konkurrenzfähig und effektiv, wenn der produzierte Mehrwert, das heißt die Fähigkeit des Systems, dieses Verhältnis zu seinen Gunsten zu gestalten, besser ist. Also je ein System mehr Mehrwert bekommt, Mehrwert erwirtschaftet, das heißt mehr ausschlägt aus der individuellen Arbeit des Einzelnen, desto effektiver ist sie und dann siegt sie auch im historischen Wettbewerb der Systeme, der ökonomischen Systeme, wobei auf der anderen Seite es eine gewisse Kontinuität gibt im Tradieren der Produktionsmittel. Das heißt, man kann leicht zeigen, dass die kapitalistische Klasse grundsätzlich ihr Geld bekommen hat aus dem Landbesitz von früher. Also wenn man die Frage nach der ursprünglichen Akkumulation stellt und die Frage, woher kommt überhaupt ursprünglich das Geld in Europa? Also warum ursprünglich hatte jemand Geld überhaupt? Dann die Antwort ist ganz einfach, wenn man so sieht, wie das gelaufen ist, dass die Landbesitzer, vor allem in England, dann in Frankreich, irgendwann im 14., aber vor allem im 15., 16. Jahrhundert angefangen haben, ihr Geld von den Bauern zu reinigen, die Bauern zu vertreiben, dieses Geld anders zu bestellen oder zu verkaufen. Durch den Verkauf des Geldes haben sie das Startkapital bekommen und für dieses Startkapital haben sie Fabriken gebaut oder Unternehmen gebaut, wo sie diese vertriebene Bauern angestellt haben. Wenn man also jetzt sieht, ja, was früher war, was danach war. Das heißt, in der Zeit vor der Industrialisierung, wie viel dieser Bauer auf ihrem Land ihnen gebracht hat und wie viel der gleiche Bauer nach der Umstrukturierung der Gesellschaftsverhältnisse und sonst Verhältnisse gebracht hat, dann zeigte sich, dass die Ausbeutung des Arbeiters viel effektiver ist als die Ausbeutung des Bauers. Das heißt, ein Landbesitzer kann von einem Bauern niemals so viel bekommen und so effektiv sein, seine Arbeit gestalten, eben weil er diese Arbeit nicht kontrollieren kann vollständig, darum geht es. Als der Kapitalist an seiner Fabrik, der fähig ist, jede Minute, das ist die auch die Überlegung von Foucault, wo er sozusagen diese Faden weiter aufnimmt, jede Minute kontrollieren und gestalten kann, dessen, was der Arbeiter tut. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Bauer auf meinem Land habe, da kann dieser Bauer zum Beispiel die ganze Zeit schlafen, ja, irgendwann was produzieren, und wenn ich ja, sagen wir sogar eine Hälfte nehme von dem, was produziert hat, das ist immer noch nicht so viel, ja, wenn er wenig produziert hat. Wenn ich aber einen solchen faulen Arbeiter habe, dann entlasse ich ihn und nehme mir einen anderen Arbeiter, und ich kann ja wirklich die ganze Zeit kontrollieren, was ich jede Minute tut. Und das zeigt ja sehr gut Marx hier an verschiedenen Beispielen, diese Kontrolle und so weiter in der Fabrik, im Unterschied zu fehlender Kontrolle bei Landwirtschaft. Und dadurch, dass ich ihn ständig kontrolliere, kann ich ja auch wirklich erstens genau berechnen, wie viel Mehrwert er bringt, und zweitens ihn dazu zwingen, diesen Mehrwert wirklich zu produzieren. Das heißt, die Befreiung der Bauern, die Befreiung der Sklaven, die Befreiung der Dritten Welt und so weiter ist tatsächlich der Übergang zu einer radikaleren Ausbeutung. Wir bekommen also dieses Modell, das darin besteht, dass die Gelder, die ja kursieren im kapitalistischen System, erstens zunächst einmal akkumuliert worden waren. Sie waren akkumuliert worden in einem anderen, nicht kapitalistischen System. Das heißt, diese Finanzen wurden nicht im Kapitalismus selbst produziert, sondern sie wurden in kapitalistischer Produktionsweise produziert und kommen aus anderen geschichtlichen Verhältnissen. Und zweitens, dass die weitere Akkumulation und Vermehrung des Kapitals insgesamt ihren Ursprung haben in der Unterschied, wie gesagt, zwischen zwei Formen der Berechnung dessen, was der Arbeit ist, und zwar Bestimmung dessen, was die Arbeit ist. Und diese Differenz ist de facto abgesichert durch die bestimmte Verteilung des Eigentumsrechts auf die Produktionsmittel. Und die Sicherung dieses Eigentumsrechts auf die Produktionsmittel ist im Grunde eine militärische und politische Angelegenheit. Wenn ich so ein Modell der kapitalistischen Wirtschaft sehe, dann fragt er sich, wie bezieht sie sich auf die Frage, ursprüngliche Frage des Warenfetischismus. Und da muss man sehen, wo Marx seine Feinde sah. Also wo sozusagen, wogegen sich die Spitze seiner Argumentation richtet. Der erste und größte Feind für ihn war der bürgerliche Liberalismus. Und zwar verstanden als die klassische Aufklärung. Was hat die klassische Aufklärung eigentlich behauptet? Angefangen mit Rousseau. Ja, dieser berühmte Traité über die Ungleichheit der Menschen beginnt bei Rousseau mit diesem berühmten Satz, dass der Mensch ist frei geboren und liegt überall in Ketten. Ja. Das heißt, der Mensch ist von der Natur frei, er trägt die Natur in sich, er trägt bestimmte Fähigkeiten in sich, er trägt in sich bestimmte Veranlagungen, er kann sie aber nicht realisieren, weil er in einer Gesellschaft lebt, die ihn daran hindert, die ihn nicht befreit, die ihm vorschreibt, was er zu tun hat. Ja, das ist der Anfang der Aufklärung. Was man tun soll, man muss den Menschen befreien. Man muss ihn dazu bringen, seine Natur zu manifestieren. Man muss ihm die Chance geben, zu zeigen, was er wert ist. Ja. Das ist so eine Figur, mit der auch von Rousseau bis Clinton, ja, argumentiert wird. Ich habe gerade bei CNN gestern gehört, die Rede von Clinton, vor der russischen Duma, ja, direkte Übertragung aus Moskau. Und da waren alle diese russistischen Figuren da. Also sagt der russische Parlament, jetzt müssen sie endlich die Freiheit geben, damit die Russen die Chance bekommen, zu zeigen, was sie eigentlich sind, wie ihre Natur eigentlich ist und was ihr Wert eigentlich ist. Ja. Sie müssen sozusagen ihre Natur, ihre Veranlagung, ihre Fähigkeit einfach sich entfalten lassen. Ja. Das ist die Grundfigur der Aufklärung. Und was sagt Marx dazu? Marx sagt dazu, das ist die Grundfigur des Fetischismus. Das ist das, was der Fetischismus eigentlich bedeutet. Das heißt, Fetischismus bedeutet der Glaube, dass der Wert einer Sache im Inneren dieser Sache sich befindet. Ja? Das heißt, damit ich sehe, was für einen Wert der Mensch hat, muss ich sehen, was er wirklich denkt. Ja? Nur Gott kennt den Wert eines Menschen, einer menschlichen Seele. Ja? Weil die menschliche Seele lebt im Körper, unter gesellschaftlichen Bedingungen, kann sich nicht manifestieren. Wir wissen nicht, was andere Menschen denken, wir wissen nicht, wie sie wirklich sind. Ja? Der Gott kann also durch den Körper sehen und sehen, was die Seele eigentlich ist. Ja. Und so kann die kapitalistische Ordnung nach der aufklärerischen Vorstellungen auch diese fetischistische Macht. Wenn alle befreit sind, wenn Dinge und Menschen befreit sind, und was heißt befreit sind, auf den freien Markt kommen, ja, letztendlich, dann zeigt sich, was sie eigentlich für einen Wert haben. Ja, da kann man sehen, ja, im freien Wettbewerb kann man eigentlich sehen, was sie im Inneren wirklich sind. Ja, das ist der Glaube. Man muss sie befreien vom Äußeren, damit das Innere zum Vorschein kommt. Also es ist genau diese Figur der Befreiung des Inneren, dass der eigentliche Wert im Inneren der Dinge verborgen ist und muss rausgeholt werden, ist, was Marx als metaphysischer Irrglaube und fetischistischer Irrglaube auffasst. Er sagt nämlich, dass der Mensch als solcher überhaupt keinen Wert hat. Was einen Wert ihm gibt, sind nur die Ketten, wenn man will. Ja, das heißt die Produktionsmittel. Was die Ketten sind für den Menschen, das macht seinen Wert aus. Ja, der Mensch ist anthropologisch unfähig. Er kann nicht arbeiten. Er kann sich nicht ernähren. Er kann überhaupt nicht überleben. Er kann in der Zivilisation nur dann überleben, wenn er verlängert wird, wenn die Produktionsmittel ihm zur Verfügung stehen. Wenn er eben diese Ketten hat, dann kann er überleben. Ohne Ketten kann er nicht überleben. Ohne Ketten hat er keinen Wert. Weil diese Ketten sind genau das, womit er arbeitet und sein Unterhalt hat. Und das ist nichts. Das heißt, das Einzige, was an Menschen zählt, ist nicht das Innere. Das Innere taugt er nicht. Sondern das Äußere. Das Materielle, das Reale. Nicht die Seele zählt, sondern die Ketten zählen. Ist es so, dann ist die interessante Frage nicht nach der Seele, noch die Frage nach der Ketten. Das heißt, warum die Produktionsmittel auf der einen Seite den Menschen am Leben erhalten, auf der anderen Seite die Ketten für ihn sind. Marx würde sagen, es liegt im Sinn der Sache. Ja, es ist einfach so. Dadurch, dass man nur existieren kann als Mensch, anthropologisch überhaupt gelten kann, dass er von seinen Produktionsmitteln total abhängig ist, dass er durch diese Produktionsmittel definiert ist, dass sie an diese Produktionsmittel gebunden ist, und dass er sich nicht lösen kann von diesen Produktionsmitteln und nicht zeigen kann, was in ihm steckt. Ja? Weil in ihm steckt nichts. Ja? In ihm steckt nur die Fähigkeit, diese Produktionsmittel zu benutzen und sonst nichts. Und zwar unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das ist auf der einen Seite das Ende jedes Humanismus im klassischen Sinne des Wortes. Und das ist das, was Heidegger dann und viele andere Autoren weiter thematisieren. Auf der anderen Seite aber der Anfang, zumindest war es für Marx so und zumindest bis zu einem gewissen Grad, das ist dann strittig, aber trotzdem, die Reflexion darüber, was man für den Menschen tun kann, wenn man seine Fähigkeiten nicht fetischistisch, sondern richtig einschätzt. Und dann stellt sich die Frage, dass alle Komponenten, die eigentlich den Menschen bestimmen, gewissermaßen außeranthropologisch sind. Und das sind drei Komponenten, wie wir festgestellt haben. Das ist die Art und Weise des Eigentums, wie das Eigentum auf die Produktionsmittel definiert ist in einer Gesellschaft. Das heißt, wie man sich zu Produktionsmitteln verhält, mit denen er arbeitet, in welchem Besitz sie sich befinden, wie er sich aneignet, unter welchen Bedingungen überhaupt fähig ist zu arbeiten und so weiter. Das ist der entscheidende Parameter. Wie sieht das kulturelle Konsensus aus darüber, was ist das menschliche Leben unter bestimmten Bedingungen wert? Das heißt, wie legt eine Zivilisation fest, wie viel Geld einen menschlichen Tag kostet? Also wie erlaubt eine Zivilisation den Menschen, die sie in dieser Zivilisation bewohnen, zu leben, unter welchen Bedingungen? Und drittens, wie effektiv die technische Ausrüstung dieser Zivilisation hat. Das heißt, wie schnell und wie effektiv lässt sich diese Technik, die geleistete Arbeit in den Produktionsprozess umzusetzen und das Kapital zu akkumulieren? In welchem Verhältnis das zu Lebensunterhaltungskosten steht? Alle diese Parameter sind erstens außerhalb des Menschen platziert. Das heißt, sie sind nicht diejenigen, die der Einzelne und sogar die Gesellschaft als solche, wenn man will, vollständig regulieren kann. Weil man kann nicht frei entscheiden darüber, wie gut man leben kann, wie viel man produzieren kann, wie die Produktionsmittel verteilt sind. Bis zu einem gewissen Grad, aber nicht richtig. Und vor allem, alle diese drei Parameter, und die sind entscheidend für das Funktionieren des Marktes, alle diese drei Parameter sind keine marktbedingte. Das heißt, alle drei Parameter, wie sagt Marx, transzendieren auf der einen Seite die Bedingungen des Marktes und auf der anderen Seite Bedingungen dieses Marktes. Das heißt, diese drei Parameter charakterisieren jedes System der Arbeit, jedes System der Produktion, der Güter und der Verteilung, sei es Sklaverei, sei es feudales System, sei es sozialistisches System, was auch immer, ja, sei es kapitalistisches System. Also diese Parameter sind systemunabhängig, die aber liefern Koordinaten, in denen die Effektivität und die Beschaffenheit eines bestimmten Systems sich selbst und im Vergleich zu der anderen definieren kann. Das heißt, wir haben die entscheidenden Parameter sind politische, historische Art auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind mit militärischen Gewalt verbunden und mit Geschichte des Krieges. Sei es die Kriege unter den Nationen, sei es die innergesellschaftlichen Kriege unter den Klassen. Weil diese Verteilungen, die entstehen als Effekt einer Gewaltanwendung, wie zum Beispiel die Vertreibung der Bauern vom Lande damals, wie zum Beispiel die Klassenkämpfe später, die den Kapitalisten dazu gezwungen haben, diese Relation zu ändern und dann die Technik beschleunigen haben und so weiter und so fort. Das heißt, diese Parameter sind keine Marktparameter, keine Parameter der Marktökonomie, die die Marktökonomie von sich selbst aus regelt, sondern das sind die Rahmenbedingungen, die politisch-militärisch im Kampf durch die historischen Prozesse geregelt werden. Und in diesem Sinne ist Marx eben antiliberalistisch. Er ist antiliberalistisch, weil er auf die markttranszendierende Parameter setzt. Er ist aber gleichzeitig und aus dem gleichen Grund antisozialistisch im klassischen Sinne des Wortes. Und das ist sozusagen sein zweiter Gegner. Wo die Sozialisten wie Saint-Simon, wie Blanqui, wie viele andere und zu seiner Zeit Proudhon in erster Linie, waren hauptideologische und politische Gegner, der auch gleichzeitig der Führer des europäischen Sozialismus war in der Zeit, behauptet haben, wir müssen das tun, was im Endeffekt Sowjetunion getan hat. Ja? Das heißt, wir müssen mit dem historischen Erbe brechen. Ja, das Problem bei der ganzen Diskussion auch über das Ende der Geschichte und so weiter und so fort, ist, dass man im Westen bis zu einem gewissen Grad nie verstanden hat und nicht versteht, was das Ende der Geschichte eigentlich bedeuten würde, falls das Ende der Geschichte wirklich praktiziert wurde. Und das hat Russland damals versucht, das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte bedeutet die Abschaffung des Erbrechts. Wenn ich überhaupt in einer Form oder andere auf das Erbe in einer Form oder andere angewiesen bin, dann ist kein Ende der Geschichte, weil ich von der Geschichte grundsätzlich abhängig bin. Das sind die Bedingungen meines Ursprungs, die ich mit mir trage. Ich bin so und so in einer Familie geboren, ich bekomme diese oder jene Erziehung, ich bekomme so viel Geld von meinen Eltern, ich lebe in einem System, wo die Gelder von einer Generation zur anderen Generation transferiert werden, ich lebe in einem System des Generationsvertrags, das heißt, das, was mir sozusagen frühere Generationen hinterlassen haben, bekomme ich zum Beispiel als Bürger Deutschlands durch den Staat zurück und so weiter und so fort. Das heißt, es kann kein Ende der Geschichte de facto sogar gedacht werden, unter dem System, das rechtlich die Kontinuität des Erbe, des Wertes in diesem Sinne von der Generation zu der Generation sichert in einer Form oder anderen. Die einzige Möglichkeit eines Übergangs in den Zustand nach dem Ende der Geschichte ist auf allen Ebenen der menschlichen Existenz das Erbe abzuschaffen. Zum Beispiel, wie es noch Plato vorgeschlagen hat, gleich nach der Geburt die Kinder ihren Eltern wegnehmen und niemals ihnen bekannt geben, wer ihre Eltern sind. Ja? Und keine Unterschied in der Erziehung und familiären Grundlagen erlauben. Gleichzeitig das Transferieren der Gelder von einer Generation zur anderen zu unterbinden und so weiter und so fort. Das heißt, das Ende der Geschichte wäre die Abschaffung des geschichtlichen Erbes als Ausgangsbedingungen für die aktuelle gesellschaftliche Praxis. Diese Art, wirklich Ende der Geschichte, hat der klassische Sozialismus auch versucht mitzudenken, ja, mit Proudhon, der auch sehr viel übernommen hat aus dieser Tradition mit Vorschlägen, dass die Menschen zusammenleben sollen in Kommunen und die Kinder zusammengezogen werden sollen und sozusagen das Erbe muss durch den Staat prozessiert werden und dann wieder verteilt werden und so weiter und so fort. So dass man angewiesen ist nur auf die Community, nur auf das kommunale Leben hier und jetzt und nicht darauf, was früher war. Allerdings sicherlich muss man sagen, dass wenn man sowas tut, und das war sozusagen, das haben die Russen versucht im 1917, dann merkt man sehr schnell, dass man doch etwas geerbt hat, nämlich Russland zum Beispiel. Und wenn man schon ein Land geerbt hat, dann hat man alles andere auch geerbt. Und jedes versucht sozusagen, sich diesem Erbe zu entledigen, da muss er scheitern. Das ist eben der Punkt, der Habermas von Anfang an betont. Das heißt, es ist unmöglich, sich dem Erbe zu entledigen. Ja, wir können nicht mit Null anfangen, weil dieser Prozess der Akkumulation des Kapitals ist nur eine ständige Transformation von einer geschichtlichen Zeit in die andere geschichtliche Zeit. Wir können sozusagen einen Prozess der Verwertung, und ein Prozess der Verwertung ist der Sinn jeder Ökonomie, die auch immer sozialistisch ist. Der Prozess der Verwertung beginnt immer mit einem Wert. Wir können nicht beginnen mit nichts und dann dieses Nichts verwerten, sondern wir verwerten immer einen Wert. Und wenn wir immer einen Wert verwerten, wenn wir immer mit einem Wert beginnen, dann beginnen wir immer mit einem gewissen geschichtlichen Zustand. Wir beginnen immer mit einer Vorgeschichte. Wir schreiben uns in die Geschichte ein. Und dieser Wert ist nicht anders produziert worden, kann nicht ausproduziert werden, als durch die Ausbeutung. Ja, das heißt, wir sind von einer bestimmten Ausbeutung immer betroffen und müssen sozusagen diese Ausbeutung bis zu einer gewissen Form weiterschreiben. In diesem Sinne, was Marx eigentlich im Sinne hatte, war nicht der Kampf gegen den Kapitalismus, sondern er hat versucht, die Frage zu entwerfen, deswegen ist er bis zu einem gewissen Grad ein sehr aktueller Theoretiker, die Frage zu entwerfen, was sind die Parameter, die dem Marktgeschehen entgehen, die der Rahmenbedingungen bilden für den Markt und die wir auf dem politischen Weg und nicht auf dem ökonomischen Weg beeinflussen können. Das heißt, was sind sozusagen die Parameter des Klassenkampfes, wo liegen die fundamentalen Interessen der verschiedenen sozialen Gruppen, wie sollen die Machtverhältnisse aussehen, damit diese oder jene ökonomische Effekte entstehen, ohne dass er je geglaubt hat, dass der Mensch sozusagen über seine ganze Arbeit, über seine eigene Arbeit, dass er sie verwalten kann. Der Mensch kann weder seine eigene Arbeit verwalten, noch kann die Gesellschaft ihre eigene Arbeit verwalten. Wenn schon, dann nur in einer Perspektive einer absoluten Emanzipation der Arbeit von Menschen, hat er gesagt. Das heißt, wenn die Maschine alles tun. Aber dann, das ist auch so eine Frage und hat eine gewisse utopische Dimension offensichtlich. Das heißt, der Marx war ein Theoretiker, der die Verlagerung des grundsätzlichen Problems nach dem Sinn und Funktion des Ganzen, des Menschen, der Arbeit und so weiter, vom Inneren in den Kontext, würde ich sagen. Was er versucht, ist die Frage nach der Position des Menschlichen in der Gesellschaft, nicht im Inneren, in der Natur des Menschen, sondern in konkreten gesellschaftlichen, historischen, politischen, ökonomischen Kontext zu suchen. Und das ist eigentlich der Anfang dieser ganzen Bewegung, die ja viel später kam mit Foucault und meinetwegen Lacan und Derrida und viele andere. Die Sprache wird nicht danach bemessen, was das als bedeutet, sondern wie sie verwendet wird. Und in welchem Zusammenhang, unter welchen Bedingungen. Die Natur des Menschen ist nicht das, was sich äußert, sondern das, was sich zu jeder bestimmten historischen Zeit anders definieren lässt. Und so weiter und so fort. Und damit werde ich mich weiter befassen. Das heißt, ich gehe von der Problematik des Ökonomischen etwas weg in Richtung Kulturtheorie über Fachhochschule zu Baudrillard. Und die Figur, die ich zu beschreiben versuche, ist eben die Verschiebung der Aufmerksamkeit von der Seele auf die Ketten. Die Frage ist nicht, wie ich etwas befreie, wie ich die Natur zum Vorschein bringe, wie ich das Innere erkunde, wie ich die Natur freilege und so weiter. Also diese ganzen klassischen Begriffe, die Figuren, die Marx als Fetischistisch beschreibt, sondern wie ich Determiniertheiten der Natur, äußere Determiniertheiten des Menschen thematisiere, modifiziere und in ihrer Funktionsweise beschreibe. Also das ist sozusagen die Blickveränderung. Diese Blickveränderung beginnt wirklich mit der Marx'schen Analyse des wahren Fetischismus. Ja gut, das ist das, was ich sagen wollte, und wir machen jetzt eine Pause.